Mein Thema heute, wenn Stärke zu Schwäche wird. Das hat ein bisschen mit der Jahreslosung zu tun, die habt ihr bestimmt auch am Anfang des Jahres gehört. Es kommt ja stark von Paulus. Paulus sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das sagt er in 2. Korinther, lesen wir das. Und das ist natürlich in sich eine widersprüchliche Aussage. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Man kann es eigentlich auch drehen, das macht der Paulus auch. Man könnte auch sagen, wenn Schwäche zu meiner Stärke wird, man kann das umdrehen. Macht Paulus am Ende auch, wo er dann sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dies ist ein Geheimnis. Ich finde, es ist nicht leicht zu verstehen in meinem Leben. Was meint Paulus damit? Was für eine Art von Schwäche meint Paulus? Und auch in meinem persönlichen Leben ist das eine Frage, wann wurde denn nun Schwäche in meinem Leben zur Stärke? Fragezeichen. Also ich kann mich an ein paar schwache Momente erinnern, die fand ich schrecklich. Das fand ich überhaupt nicht stark, was da passiert ist. Eine Sache weiß ich noch im Glaubenszentrum, junger Papa, da meine Frau war bei einer Mitarbeiterversammlung dort. Und ich war alleine zu Hause mit meiner kleinen Eva und die hatte so eine Phase, wo sie immer geweint hat. Stundenlang hat sie geweint. Das war so schwer, sie zur Ruhe zu bringen. Und in dieser Zeit hatte ich einen Haufen Stress mit meiner Frau, mit den Leuten im Glaubenszentrum, mit mir persönlich und dann noch mit meiner kleinen Eva. Und ich weiß noch, wie ich in diesem Moment dachte, Mensch, es ist alles gegen mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Gefühl hatte, ich bin ganz, 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 ganz alleine. Ja, Robert Schäfer ganz alleine in Bad Gandersheim am Kantorberg. Keiner denkt an ihn, keiner liebt ihn, noch nicht mal die Tochter. Ja, das war schrecklich, das war schrecklich. Zum Glück war ich schon weise genug, dass ich wusste, so Robert, jetzt musst du einfach im Glauben ausharren. Vertraue auf Jesus und es wird dir morgen und übermorgen wieder besser gehen. Und so ist es dann auch. Aber ich habe wirklich Erinnerungen an Momenten der Schwäche, wo ich mich wirklich frage, ja, wo ist denn da die Stärke? Was hat das mit Stärke zu tun? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an deine schwachen Momente denkst. Wie sieht das aus? Hast du das erlebt, dass du sagen kannst, ja, meine Schwäche wurde zur Stärke oder umgekehrt, meine Stärke wurde mir zur Schwäche. Da geht es vielleicht noch schneller, dass man denkt, ja, da war ich jetzt zu stark. Gerade wenn man zum Beispiel verheiratet ist, ist das ja oft so, dass man dann zu dominant ist, zu stark ist, dass man seinen Partner verletzt und dann ist es irgendwie traurig und man fühlt sich auch schuldig. Man denkt, Mensch, du hättest da vielleicht ein bisschen lieber sein sollen, ein bisschen mehr auf deine Worte achten sollen, hättest ja jetzt nicht das so krass ausdrücken müssen. Da kann ich ja schon eher verstehen, ja, dass meine Stärke dann eigentlich auch meine Schwäche ist, weil ich dann zu stark bin, zu doll von mir überzeugt bin, zu wenig an andere denke und dann merke ich, eigentlich war das gar keine richtige Stärke, sondern das war eigentlich Schwäche. Das war nicht so gut. Der Paulus ist ja auch da sehr stark in seinem Ausdruck. Er spricht dann von Misshandlung, von Nöten, von Verfolgung, von Ängsten. Und sagt, ja, diese Dinge, die reichen mir zur Stärke. Aber auch hier kommt eigentlich raus, dass Paulus stark sein will. Sein Ideal ist nicht die Schwäche, aber er sagt, ich will stark sein. Nur ich habe gelernt, wenn ich stark sein will, dann geschieht es durch Schwäche. So meine eigene Stärke steht mir im Weg. Ich brauche eine andere Stärke, die mit meiner eigenen Schwäche zu tun hat. Das ist kompliziert, wenn ich das so sage. Das höre ich, das merke ich selber. Aber das ist eigentlich das, was Paulus hier sagt. Und er betont sehr stark, um welche Stärke es ihm geht. Es geht ihm um Gottes Stärke. Stark in der Kraft Gottes oder um Christi Willen. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch euer Herzenswunsch ist, dass ihr stark sein wollt in Christus, in Gott. Nicht einfach nur stark, sondern stark in Christus. Und genau hier ist ein Knackpunkt, ein wesentlicher Knackpunkt. Wir können nämlich sehr stark sein in unserer eigenen Kraft, auch mitten in der Versammlung der Heiligen. Auch in der Heiligen Baptistengemeinde zu Goslar oder in der Heiligen Pfingstgemeinde oder im Heiligen Glaubenszentrum oder egal, wo sich die Heiligen treffen. Wir können stark sein in unserer eigenen Stärke oder wir können stark sein in der Kraft Gottes. Und das macht einen riesen Unterschied. Und ich glaube, dass Menschen, die länger mit Gott gehen, das auch eigentlich wissen und das merken können. Wo sind Dinge in der eigenen Kraft, wo sind Dinge in der Kraft Gottes? Ich glaube, das wisst ihr, wir auf dieser Erde, wir leben in zwei Dimensionen. Es gibt das Reich Gottes auf dieser Erde und es gibt aber auch das Reich der Finsternis. Da habe ich gerade ganz viel Diskussion mit meinen Kindern, die eben jetzt im Teenie-Alter sind und die sich fragen, wo kommt das Böse her? Was hat Gott mit dem Bösen zu tun? Und ich versuche das immer zu erklären, das Böse kommt nicht von Gott, sondern es kommt von dem Feind, von dem Mr. Dunkel und von uns Menschen. Weil wir haben uns gegen Gott entschieden. Gott hat ein Paradies geschaffen für uns, den Garten Eden. Und wir haben gesagt, nein Gott, wir wollen nicht mit dir gehen. Wir möchten unseren eigenen Willen tun, gegen deine Empfehlung. Und seitdem haben wir dieses Weltsystem, wo wir das Reich Gottes haben, wo wir das Reich der Finsternis haben. Und das hat in meinem Leben lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass die geistlichen Prinzipien anders sind als die weltlichen Prinzipien. Die geistliche Kraft, geistlich stark zu sein, ist eine andere Art und Weise, wie fleischlich, weltlich stark zu sein. Geistliche Prinzipien sind anders als weltliche Prinzipien. Was fällt euch dazu ein? Kennt ihr ein Prinzip im Wort Gottes, von dem ihr wisst, das ist wirklich anders, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, der natürliche Mensch, der lebt das nicht, der denkt das nicht, aber der geistliche Mensch, der geistig disziplinierte Mensch, der lebt das. Fällt euch da was ein? Richtig. Liebt eure Feinde. Ja? Das ist bestimmt kein Prinzip in dieser Welt, sondern man kämpft gegen seine Feinde, man fühlt sich bedroht und versucht sie zu schwächen, zu vernichten. Genau, habt ihr noch ein Prinzip? Ein geistiges Prinzip, das anders ist. Segnet durch Fluchen, das ist ähnlich. Ja, noch etwas? Ja, sammelt feurige Kohlen auf ihren Häuptern, indem ihr ihnen Gutes tut, anstatt Schlechtes tun. Akzeptanz und Toleranz. Mhm. Welches ist jetzt geistlich? Die Akzeptanz. Okay. Gut, da könnte man drüber diskutieren, aber auch hier gibt es Unterschiede. Ja? Wir akzeptieren Menschen, wir lieben sie, auch wenn sie Dinge falsch machen. Aber wir bekämpfen sie nicht, wir hassen sie nicht. Das ist auch ein Riesenunterschied zwischen einem geistigen und einem fleischlichen Leben. Geben ist besser als nehmen. Ist das nicht herrlich? Geben ist besser als nehmen. Sagt das Wort Gottes. Das ist gegen unsere Natur. Der natürliche Mensch nimmt gerne und es fällt ihm schwer zu geben. Ich weiß nicht, wie ist es mit deinem Zehnten oder noch mehr als dem Zehnten? Hast du ein Verständnis dafür, dass Geben besser ist als Nehmen? Dienen ist Größe in der Bibel. Der dient ist der Größere. Das ist komplett gegen die menschliche Natur, komplett gegen das, was ich gelernt habe von Kind an. Ja, wo wir immer gedrillt wurden, der Starke zu sein. Setz dich durch, Robert, in deiner Schule, in deinem Kindergarten. Ja? Sei stark. Wenn dich jemand schlägt, halt ihm noch die andere Wange hin, das hatten wir schon. Aber auch sei schwach, um stark zu sein. Kann das sein, dass Gott dir heute sagen will, du sollst schwach sein? Sei schwach. Räche dich nicht, richtig. Sei schwach, um stark zu sein. Ich frage das mal, aber nicht amerikanisch, ich mache das mal deutsch. Wer von euch fühlt sich schwach? Nicht melden, aber es ist eine Frage, die ich euch fragen will. Wer von euch fühlt sich schwach? Fühlst du dich manchmal schwach? Ja, genau, ist richtig. Ich war im Urlaub in Frankreich mit meinen Kindern. Und was ich genieße im Urlaub, ist, dass ich viel Zeit habe. Ich bin früh morgens aufgestanden vor Sonnenaufgang, habe gebetet. Und Gott sprach jeden Tag durch das Wort Gottes. Das ist ein Kunststück, finde ich. Jeden Tag habe ich das gelesen, dass Gott möchte, dass wir ihn bitten, wenn wir Mangel haben. Und Gott wundert sich im Alten Testament, warum Israel nicht ihn bittet. Warum gehen sie nach Babylon, nach Ägypten, nach Syrien? Warum suchen sie die Hilfe nicht bei Gott? Es gibt eine Bibelstelle, da wird Gott sogar zornig. Er wird zornig auf das Volk Israel. Warum? Weil sie nicht Gott bitten, sondern ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse woanders erfüllt bekommen wollen. Das hat mich echt ermutigt und auch mich neu geprägt. So, ich bete es jeden Tag ganz oft: Herr, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Das ist absolut christlich, biblisch. Du brauchst Gottes Hilfe. Nicht nur einmal im Monat, einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Und das heißt eigentlich schon, dass du schwach bist. Ohne Gott fehlt etwas in deinem Leben. Ja, ich möchte so ein paar Momente abschweifen. Das hat mit dem Thema zu tun, aber es ist eine kleine Verschiebung. Und vom Glück eines sinnvollen, erfüllten Lebens sprechen. So, jetzt komme ich zu meiner Familie. Ich habe eine Schwester, die lebt in Australien. Und die hat Freunde, das ist eine wohlhabende Familie. Der Mann ist Rechtsanwalt, Betty und John leben in Sydney und die haben ein Hobby, die reisen um die Welt. 4 Monate im Jahr reisen sie um die Welt, sind überall. Und dann kamen sie eines Tages, schon ein paar Jahre her, kamen sie nach Kenia, nach Nairobi, waren da irgendwie im Hilton Hotel oder so. Und irgendwie wird das auch mit der Zeit langweilig, wenn man reist, besonders wenn man in den Luxusherbergen absteigt. Und da in diesem Hotel war ein junger Afrikaner und der bot an und sagte mal was ganz anderes. Es gibt in Nairobi, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, gibt es den größten Slum Afrikas. Da sind 1 Million Menschen. Das ist direkt an der Fußgängerzone von Nairobi. Da geht so ein Berg hoch und da hausen die Menschen unter unglaublichen Umständen. Und er sagte mal was anderes als jetzt hier Safari fahren und was man alles da macht. Wer will mitkommen in die Slums? Und die waren eben schon so müde von diesen Luxusreisen und haben auch gemerkt, eigentlich ist es abgefahren oder interessant, wenn man dann auch mal dahin kommt, wo die Menschen wirklich leben, dass sie gesagt haben, ja, da kommen wir mit. Und so ging es dann los, es war eine kleinere Gruppe, dann gingen sie hinein zu Fuß in diesen Slum hinein. Das hat sie echt ziemlich mitgenommen, was sie da gesehen haben. Und dann gab es eine kleine Pause, da war so eine Art Kiosk, konnten sich hinsetzen, dann haben sie sich da hingesetzt, konnten ein bisschen was trinken. Und als sie dann da saßen, ist ihr Auge auf 2 kleine Mädchen gefallen, die dort irgendwie im Dreck rumliefen. Und die waren total süß, so 4, 5 Jahre alt. Und irgendwie haben sie sich mit diesen Mädchen angefreundet und irgendwann kamen sie auf die Idee, denen mal was zu trinken anzubieten. Und dann hat das eine Mädchen auch dann aus von der Cola getrunken von der Frau. Allerdings hat die Frau danach die Cola nicht mehr austrinken wollen. Aber das war eine Begegnung, die sie bewegt hat, wo sie plötzlich dieser Not ganz nahe gekommen sind. Und als sie zurück waren in ihrem Hotel, hat sie das beschäftigt. Jedenfalls vier Tage später kamen andere Freunde, auch aus Sydney, auch nach Nairobi. Und kaum waren sie da, haben sie ihnen davon erzählt, haben sie gesagt, wir haben was ganz anderes mal gemacht. Wir sind mal, anstatt auf die Safari zu fahren, sind wir in diese Slums reingegangen. Und das ist eine Wahnsinnserfahrung. Wollt ihr das nicht auch mal machen? Und haben gesagt, ja, interessiert uns auch. Und dann sind sie dann nochmal los, auch mit diesen Freunden, nochmal hinein in die Slums. Die gleiche Tour, das gleiche Kiosk. Und wieder diese beiden Mädels, die immer noch dort sind. Und diesmal haben sie von vornherein extra was zu essen gekauft, zu trinken gekauft, haben das diesen beiden Mädels gegeben, haben irgendwie gemerkt, dass ihr Herz sich öffnet für diese Mädels. Und das war dann so, dass das nicht mehr wegging aus ihrem Herzen. Und dann haben sie gefragt, diesen Kioskbesitzer, was sind das für Mädchen, wo leben die? Und dann hat er gesagt, das sind Waisenmädchen, die haben keine Eltern mehr, die leben hier irgendwo und die sind immer hier bei mir und ich gebe ihnen dann, wenn irgendwie Reste da sind oder so, dann kriegen sie das. Und wisst ihr, dieses Erleben hat die nicht mehr losgelassen. die konnten nicht mehr davon los. Und das ging so weit, dass sie nicht mehr fähig waren, weiterzureisen. Sie waren in Nairobi, haben sich sozusagen verliebt in diese süßen zwei afrikanischen Mädels aus den Slums und waren in der Situation, dass sie nicht mehr nach Australien fliegen konnten oder wo sie auch noch weiter hin wollten. Es ging nicht mehr. Sie mussten irgendwas finden für diese Mädels. Das ist meine erste Geschichte, ihr Lieben. Das ist schon die Hälfte meiner Predigtzeit. Ist schon um. Ich muss mich also beeilen. Ich mache die Geschichte kurz. Sie haben händeringend eine Möglichkeit gesucht, fanden eine Möglichkeit in einer Rudolf-Steiner-Schule. Da gibt es in Nairobi. Die haben gesagt, ja, wir kümmern uns um die. Die haben gesagt, wir bezahlen das, kein Thema. Kam zurück nach Australien und das hat das Leben von diesem Ehepaar verändert. Von da an haben sie immer an die afrikanischen Kinder gedacht und haben dann angefangen, auch Geld dafür zu sammeln. Und dann kam dieses Ehepaar nach Byron Bay. Und da lebt meine Schwester mit ihrem Mann Paul. Er ist auch Rechtsanwalt, die kennen sich vom Studium. Und die haben ihnen das erzählt. Und das war gerade die Situation, der Paul hatte Depressionen. Er hat seinen Job liegen lassen, hat aufgehört damit. Aber als sie davon gehört haben, das hat etwas in dem Herzen bewegt. Und haben sie angefangen, in Byron Bay für dieses Kinderheim zu sammeln. Um die Geschichte kurz zu machen, diese reichen Leute aus Sydney haben das abgegeben. Jetzt machen das meine Schwester Eva und ihr Mann Paul. Und sie haben echt eine Lebensaufgabe darin gefunden. Und sie leben zum großen Teil für diese Menschen in Afrika. Mittlerweile haben sie 26 Kinder, haben dort zwei Häuser gebaut, haben Leute eingestellt, alles in der Verbindung mit dieser Schule dort, der Rudolf-Steiner-Schule. Und wisst ihr was? Ihr Leben hat sich verändert. Ich würde sagen, von vielen Menschen, die ich kenne, sind das mit den glücklichsten Menschen, die ich kenne. Und wisst ihr was? Das sind keine gläubigen Menschen, keine Christen. Meine ganze Familie ist bekehrt. Nur die Eva ist nicht bekehrt. Und die sind glücklich. Wisst ihr, warum das so ist? Weil sie einen Sinn in ihrem Leben gefunden haben. Weil sie etwas tun, wo sie wissen, das macht Sinn. Das ist etwas Gutes, was wir tun. Das sagt auch die Bibel. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken. Noch einmal, wir sind sein Gebilde, wir sind seine Schöpfung. In Jesus Christus geschaffen. Wozu bist du geschaffen? Wozu bin ich geschaffen? Zu guten Werken. So der Grund, warum du lebst, der Grund, warum Gott dich geschaffen hat, ist, dass du etwas Gutes tust. Man kann die Menschheit wirklich so aufteilen in Menschen, die Gutes tun und glücklich sind, und Menschen, die nicht Gutes tun und ziemlich muffelig sind. Ja, manchmal gucke ich in die Gesichter der Menschen und leider auf Christen, dürfte eigentlich nicht so sein, weil wir haben alles Gute, was es nur gibt auf dieser Erde. Ja, ihr seid die einzigen Menschen in Goslar, ihr Christen, die wirklich begründet Hoffnung haben. Im Jahr 2012, ihr seid die Hoffnungsträger dieser Stadt, weil ihr habt eine super, super, super Zukunft. Egal, wie der Krieg ausgehen wird im Nahen Osten, egal, wie die Wirtschaftskrise sein wird, spielt keine Rolle. Weil Jesus für euch gestorben ist, weil ihr ewiges Leben habt, weil eure Sünden vergeben sind. Und ihr werdet es viel besser haben, als ihr es jetzt habt. Jeder von euch. Es wird so gut werden im Reich Gottes, im Himmel. Ihr seid die Menschen der Freude, der Hoffnung. Und Gott öffnet uns Tür und Tor, dass wir Gutes tun können. Ihr seid befreit, um Gutes zu tun. Und das gilt sogar für Nichtchristen, für Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Ihr habt das bestimmt auch schon gesehen. Menschen, die anderen helfen, die haben eine Erfüllung im Leben. Gut, ich werde das jetzt ganz brutal abkürzen, aber ich werde trotzdem noch die nächste Geschichte erzählen und dann gehe ich noch ganz schnell in ein paar Bibelstellen rein. Ich weiß gerade in Bulgarien. Bulgarien ist ein ganz armes Land. Und ich war da, wo das arme Bulgarien am ärmsten ist, im Nordwesten. Ein ehemaliger Bibelschüler ging dorthin, hat eine Gemeinde gegründet. Und dort traf ich die Hanna. Hanna ist aus Finnland und sie war die Chefsekretärin von einem großen finnischen Konzern. in einer großen finnischen Gemeinde mit ein paar tausend Mitgliedern. Und sie lebte in Helsinki und es ging ihr gut, alles war toll. Und dann kam ein Missionar vorbei. Mit diesem Missionar ging sie nach Bulgarien, nach Sofia. Und hat sie das gesehen, was ich auch gesehen habe. Es gibt da so Landstraßen und an diesen Landstraßen stehen blutjunge Mädels, die sich verkaufen an türkische LKW-Fahrer, die von der Türkei nach Europa fahren. Und wenn du das siehst, das ist sowas von schrecklich. Und das hat sie auch gesehen. Und das hat ihr Herz getroffen. Um die Sache kurz zu machen, sie hat ihren Job gekündigt, sie ist nach Bulgarien gezogen, in die Hauptstadt, nach Sofia. Das ist das westlichste, das schönste, was es in Bulgarien gibt an Städten. Und dann war es wirklich schwer für sie. Die ganze bulgarische Mentalität, andere Sprache, anderes Essen. Ihr Herz war jetzt für solche Mädchen, aber denen zu helfen, ist gar nicht so einfach. Das erste Jahr war wirklich heftig für sie. Zumal auch die bulgarische Kultur, die Menschen sind nicht so ehrlich, wie wir das hier sind. Also wenn du einen ehrlichen Bulgare finden willst, das ist schwierig. Das sind Perlen, die es in diesem Land gibt. Es gibt sie, aber das Land ist zerfressen von Korruption. Naja, sie hat viel schlimme Sachen erlebt. Jetzt ist sie in dieser Gemeinde in Nordwestbulgarien und da sind ehrliche Menschen. Das ist diese Perle. Da, wo keiner hingehen würde, sind die hingegangen. Ja, die ehrlichen Menschen machen das. Sie gehen dahin, wo sie keinen großen Profit zu erwarten haben. Und das sieht wirklich heftig dort aus. Ich bin da schon mal gewöhnt. Ich hatte ein Mädel mit aus Salzgitter. Die brauchte eine Woche, um das überhaupt zu verarbeiten. Ich habe mir gedacht, was ist mit ihr? Für mich ist das normal. Aber das erstmal zu verarbeiten, zu sehen, wie die Leute leben. Die leben, also unsere Pferde und Hunde und Schweine, die leben besser als viele Bulgaren in ihren Häusern. Die sind besser versorgt, unsere Tiere hier in Deutschland, wie in Nordwestbulgarien die Menschen. Jedenfalls ist sie jetzt dort. Und mit vier Frauen zusammen sind sie dabei, gerade ein Haus aufzubauen, eben für solche Mädchen, und zwar für Heimmädchen. Mädchen, die in Heim aufwachsen. Es gibt ein städtisches Heim von dieser kleinen Stadt, wo die Gemeinde ist. Und das Schlimme ist, dass jetzt schon diese jungen Mädels, sie sind zwischen 13 und 18, alle in Prostitution und sind alle ohne Ausnahme. Das ist eine ganz, ganz, ganz schreckliche Sache. Und die bauen jetzt gerade ein Haus für diese Mädels, um die aufzufangen, dass sie, wenn sie aus dem Heim gehen müssen, ab 19 dürfen die nicht mehr ins Heim gehen, um ihnen eine Wohnung zu bereiten. Und ihr glaubt nicht, obwohl sie viele Probleme hat, die Hanna, wirklich viele Probleme. Ich war jetzt da, ich habe echt geweint. Was hat mir so wehgetan, womit sie kämpfen muss als ledige Frau in Nordwestbulgarien mit einer Vision für diese Heimkinder, mit was für Schwierigkeiten sie kämpfen muss, auch mit, sie ist nicht verheiratet, mit dem Ledigsein, das ist so heftig, aber trotzdem ist diese Frau glücklich. Das ist erstaunlich, mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Herausforderungen, mitten in dem Mangel, in den sie sich freiwillig hineinbegeben hat. Das geht so weit, dass die Gemeinde sie jetzt nicht mehr unterstützt von Finnland aus, mittendrin hat sie eine Freude, hat sie eine Liebe, hat sie eine Wärme, hat sie etwas Echtes in der Nachfolge Jesu. Ja, das hat mich tief, tief, tief berührt. So, gute Werke zu tun, das ist Sinnerfüllung, Lebenserfüllung, bringt ein erfülltes Leben. Ich bin wieder erstaunt, wie viel zufriedener oft Leute sind, die unter Druck und Schwierigkeiten leben, wie wir, die wir so verwöhnt sind, so viel Zeit haben, rumzunörgeln und rumzumeckern, was alles schlecht ist in diesem Land, in dieser Gemeinde, was weiß ich, was dir alles so einfällt. Ja, es ist unglaublich. Und dann sehe ich diese Menschen, die sich für Jesus hingeben, das ist viel schlechter, wie es hier ist. Wir sind viel glücklicher. Warum? Weil sie das Gute gewählt haben. Sie haben angefangen, selbst Gutes zu tun, nicht zu sitzen, ja, und zu beurteilen. Ja, manchmal sehe ich das so, dass die Leute dann auch im Gottesdienst, dass sie dann so Noten verteilen, ne? So zwischen 1 und 10, 5, 8, 10. Ja, man sitzt, das ist wirklich schlimm, das ist wirklich schlimm, weil das ist nicht christliches Leben. Und beurteilt vielleicht die Predigt noch, weil das alles ist, oder weil es vielleicht die Erfüllung in unserem christlichen Leben ist. Nein, es ist nicht. Die Erfüllung im christlichen Leben ist, gute Werke zu tun. Aber es geht hier noch weiter, nicht nur gute Werke zu tun, sondern gute Werke, die Gott vorher bereitet hat. Das ist ein Geheimnis. Und hier sind wir wieder bei der Schwachheit. Nicht nur gute Werke tun, nicht nur einfach nach Afrika fahren und Kinderheim dort aufbauen, nicht nur einfach irgendwas Gutes tun, sondern hier ist die Herausforderung für uns gläubigen Menschen. Der Sinn deines Lebens ist, das, wofür dich Gott hier nach Goslar gesetzt hat, gestellt hat, weshalb du hier bist, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du seit 20 Jahren Jesus nachfolgst, seit 5 Minuten, das spielt hier keine Rolle. Der Grund, warum Gott dich hierher gesetzt hat, warum du hier lebst, ist der, dass du gute Werke tust, die Gott vorbereitet hat. Die Gott vorbereitet hat. Und ich finde, das macht es auf der einen Seite noch schwieriger. Jetzt musst du mich herausfinden, was sind denn die guten Werke, die Gott vorbereitet hat? Ich finde, das ist die Herausforderung. Weniger meckern, weniger nörgeln, weniger sitzen und beurteilen und mehr fragen. Herr, was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Schenk mir eine Sicht dafür. Schenk mir ein Zeugnis. Was ist denn dein Herz für mein Leben? Und ich garantiere dir, Gott wird nicht sagen, ja, geh mal Sonntag zur Kirche und es ist gut. Und halt deinen Mund, zahl deinen Zehnten. Das war's. Garantiert nicht. Gott hat viel mehr mit deinem Leben vor. So, ich muss jetzt übelst abkürzen, mache ich aber. Wenn wir den Kontext lesen im Epheserbrief, dann lesen wir davor ganz viel von Gnade, von Errettung, von Barmherzigkeit, so dieses Werke tun, gute Werke tun, vorbereitete Werke hat mit Gnade zu tun, hat damit zu tun, dass du ganz schwach bist und Gott ganz stark ist. Das tun, was von Gott vorbereitet wurde. Die beste Definition, die ich kenne für Menschen, die im Fleisch, in eigener Stärke Gott nachfolgen wollen, ist die Menschen, die das tun, es gibt ein Wort dafür, das ist geprägt, das kann man auch unterschiedlich füllen, religiöse Menschen. Das sind Menschen, die im Fleisch versuchen, Gott zu gefallen. Menschen, die sich nicht die Mühe machen, Gott vorher zu fragen, was willst du eigentlich? Sie dienen dem Herrn mit Eifer, aber ohne die Frage, was willst du eigentlich? Gott, Paulus war so einer. Er dachte, er dient Gott, indem er die Christen verfolgt. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, vorher mal zu fragen, was willst du eigentlich, Herr? Das ist ungefähr so, wenn du mir ein Geburtstagsgeschenk machst, weil du sagst, hey, deine Predigt war gut, ich mag dich, du hast bald Geburtstag und ich schenke dir ein Geburtstagsgeschenk. Und du schenkst mir eine Flasche süßen Wein. Das ist genau, was ich nicht mag. Toll gemeint, super geschenkt, du hast vielleicht viel Zeit aufgeopfert, den zu finden und was Teures sogar gekauft, aber ich mag es gar nicht, ich will es gar nicht haben. Ja, was hat gefehlt? Gefehlt hat, dass du dich vorher mal damit auseinandergesetzt hast, was will der eigentlich, wer ist das eigentlich? Und das müssen wir tun bei Gott. Und ich kann euch schon eine Sache sagen, Gott will, dass du schwach bist. Gott liebt deine Schwäche, nicht deine Stärke. Gehen wir mal kurz zu Paulus. Ihr kennt die Geschichte, die Bibelstelle aus 2. Römer 2, Vers 7. Hier sagt Paulus dann, wegen der außerordentlichen Offenbarung, darum, dass ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wir wissen nicht, was das war, dieser Dorn im Fleisch von Paulus. Wir wissen das nicht, weil es unwichtig ist. Steht hier in der Bibel, warum geht es hier nicht? Was wir wissen, warum er diesen Dorn im Fleisch hatte, es ging darum, dass er sich überheben konnte, dass Paulus in Gefahr war, sich zu überheben. Ich habe unheimlichen Respekt vor Paulus, weil er hat die Offenbarung von Gnade wie kein anderer in der Bibel. Und wenn dieser Mann, der diese Offenbarung von Gnade hat, in Gefahr stand, sich zu überheben, weiß ich, dass ich extrem in dieser Gefahr bin. Dass ich mich auf Stärke verlasse, die gar nicht mir gehört, die von Gott ist. Ich finde das krass, was Gott hier für eine Antwort für Paulus hat. Ein Engel des Satans, das ist eigentlich gar nicht meine Theologie so richtig, aber es steht hier, ein Engel des Satans, der was tut, der Paulus verprügelt, mit Fäusten schlägt. Paulus hatte Begegnung mit dämonischen Kräften, die ihn gequält haben, verprügelt haben. Warum? Damit er sich nicht überhebt. Weißt du was? Gott braucht nicht deine Hilfe. Was Gott braucht, ist deine Schwachheit. Er braucht nicht deine Hilfe. Gott kann das alles. Was ihn aber hindert, das zu tun, was er tun will, ist deine Stärke. Wenn du zu stark bist, wenn du überheblich bist, wenn du stolz bist, wird Gott nichts tun. Und das ist das, was Paulus erkannt hat. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gott wählt Schwachheit. Gott wählt Schwachheit. Gott schaut, auch hier in dieser Gemeinde, auch in meiner Gemeinde, in unserem Land, schaut er, wo sind die Schwachen? Ich möchte gerne jemanden berufen. Ich möchte gerne, dass jemand in seine Berufung hineinkommt, dass er die Werke tut, die ich vorbereitet habe. Das ist das Herz Gottes. Er möchte, dass du ein sinnvolles Leben führst, aber er braucht schwache Menschen dazu. 1. Korinther 1, Vers 27 und 28. 1. Korinther 1, 27 und 28. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Viele sind berufen, wenig sind auserwählt. Warum? Wir zu klug sind, zu stark sind, zu viel uns selber sind. Gott sucht nach demütigen, nach schwachen Menschen. Und dieses griechische Wort bedeutet Auswählen aus einer Gruppe. So, Gott schaut sich das an. Wo sind denn die Schwachen, die Zerbrochenen? Und er nimmt die Schwachen und Zerbrochenen. Ich finde das so schön. Das zeigt die Liebe Gottes. Das zeigt die Größe Gottes. Ich liebe es, dass Gott schwache Menschen liebt. Das ist eine Sache, die ich unheimlich liebe im Christentum, dass wir ehrlich sein können. Wir können zu unseren Schwächen stehen. Das macht einen Riesenunterschied zum Islam und zu allen religiösen Gruppierungen, dass ich davon reden kann, von meinen Schwächen. Das Törichte der Welt, man kann auch sagen, das Dumme der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Weise zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, dass das, was nicht ist, das auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Gott hat das Törichte, das Schwache auserwählt. Gott schaut auf die Dummen, auf die Verachteten. Er schaut auf die Niedrigen. Warum hat er das getan? Um das zunichte zu machen, was ist. Gott mag nicht unsere eigene Stärke. Warum? Weil sie nicht gut ist. Ja, menschliche Herrschaft, fleischliche Stärke ist schlecht. Sie richtet viel Schlimmes an. Ich habe es gestern im Fernsehen gesehen. Ich habe jetzt einen Fernseher seit einem Jahr. Von Stalin, das fand ich interessant, wie der gestorben ist. Er wurde wahrscheinlich ermordet. Furchtbar. Da kannst du das sehen, dieses Gottlose. Diese stolzen Männer, niemanden mehr vertrauen. Eine einzige zerstrittene Führungsriege da in Russland. Voll von Intrigen, von Boshaftigkeit. Sowas möchte Gott nicht haben. Sondern Gott möchte schwache Menschen haben, die sagen, ich brauche deine Hilfe, Gott. Ich bin nicht gut, du bist gut und du machst mich gut. Das ist übrigens auch der neue Bund. Im neuen Bund ist Gott stark und wir sind schwach, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. In Lukas 14, Vers 11 lesen wir, jeder, der sich selbst demütigt, wird erhoben werden. Jeder, der schwach ist und der sich für schwach hält, der sich für klein hält, wird erhoben werden. Weißt du, warum du dich für klein halten sollst? Weil du klein bist. Weißt du, warum du dich für schwach halten sollst? Weil du schwach bist. Gott ist die Wahrheit. Die einzige Stärke, die du erlangen kannst, die Belang hat, die gut ist, ist in Christus, ist Gottes Kraft. Unsere menschliche Kraft hat Zerstörungskraft. Jeder, der sich in der Geschichte auskennt, sich damit beschäftigt hat, weiß das, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Jeder, der sich selbst demütigt, wird erhoben werden. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Stolz ist die Natur des Teufels. Stolz ist die Natur des Teufels und des fleischlichen Menschen, aber nicht unseres Gottes, nicht von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus war nicht stolz. Er war total demütig. Er war abhängig von Gott. Jesus sagte einmal, ich kann nichts tun, es sei denn, ich sehe, was der Vater tut. So schwach stellt sich Jesus dar. Und ich denke immer, wie arrogant bin ich, dass ich glaube, ich kann ohne Jesus irgendetwas tun. Wer bist du? wenn du das denkst. Denkst du, du kannst etwas ohne Jesus tun? Nein, das kannst du nicht. Jesus konnte das nicht ohne Gott. Du kannst es nicht ohne Jesus. Stolz ist eine Natur des Teufels und der Menschen. Unser Gott im Himmel ist ein demütiger Gott. Er hat unsere Sünden gesehen. Ihr kennt die Geschichte von Israel, eine Katastrophe. Unsere christliche ist auch nicht besser. Trotzdem liebt er uns und reicht uns seine Hand und lässt seinen Sohn an das Kreuz gehen. Was für ein demütiger Gott. Warum? Um uns zu erretten vor dem Gericht Gottes, zu erretten von uns selbst. Ja, das ist hier mein letzter Satz. Paulus sagt diese Theorie, nicht Theorie, Theologie. Er sagt, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist. Der alte Mensch ist dein Fleisch, deine alte Natur. Weißt du was? Im gewissen Sinne hasst Gott dich, weil er tötet dich. Du bist mitgekreuzigt mit Christus, dein alter Mensch. Gott möchte dich nicht in deiner alten Natur haben. Er lässt das Alte in den Tod gehen mit Jesus, um etwas Neues zu schaffen. Aber das, bitteschön, ist in Schwachheit. Das ist nur in der Kraft Gottes, nicht mehr in deiner Kraft. Amen.